So, was ich eigentlich mache, ich versuche einfach meine Lebenszeit dafür zu nutzen, Menschen zu helfen, ihren Weg zu finden und ihren Weg zu gehen. Und das ist genauso wichtig für Jugendliche, weil die ganz stark von Erwachsenen immer hören, wie das Leben zu sein hat, und Erwachsene haben ja selber keinen Plan. So ehrlich muss man sein.
Und warum?
Weil es von Anfang an um alles geht.
In der heutigen Podcast-Folge erfahren wir, warum schwierige Startbedingungen nichts ausmachen und man trotzdem alles schaffen kann.
Warum Feminismus gerade für Männer ein großes Thema ist.
Und warum es so wichtig ist, Prioritäten zu setzen. So wie bei Ali Malocci seine wichtigste Priorität seine Tochter ist.
Weil man verliert ja nicht die Zeit, sondern gewinnt sie mit der Tochter und kann Erinnerungen sammeln.
Und warum?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Und warum? Wir sind Emilia und Teresa und heute haben wir Ali Malocci als Gast hier. Hallo!
Woo, danke für die Einladung! Freut mich voll!
Vom Multiunternehmer, Buchautor, Keynote-Speaker, Gründer des Unternehmens Whatchadoo, EU-Jugendbotschafter, Investor, Berater und wahrscheinlich der Mensch mit den am meisten ausgeübten Jobs, den wir kennen.
Doch, und ich bin Papa.
Papa natürlich, nicht vergessen. Und heute ist in dieser Uhrzeit dein einziger Job, uns die nächsten Fragen zu beantworten.
Sehr gerne mache ich das.
Und was machst du so eigentlich? Weil so heißt ja eins deiner Bücher.
So, was ich eigentlich mache, ich versuche einfach meine Lebenszeit dafür zu nutzen, Menschen zu helfen, ihren Weg zu finden und ihren Weg zu gehen. Und das ist genauso wichtig für Jugendliche, weil die ganz stark von Erwachsenen immer hören, wie das Leben zu sein hat. Und Erwachsene haben ja selber keinen Plan. So ehrlich muss man sein. Das heißt, die Hälfte meiner Zeit arbeite ich mit Jugendlichen und die andere Hälfte aber arbeite ich mit Unternehmen in der Wirtschaft, mit Firmenchefs und Chefinnen, mit der Politik und schreibe Bücher in all diesen Bereichen, wo ich Unternehmen und Organisationen einfach erkläre, wie sie mit der heutigen Welt besser klarkommen. Das heißt, die Hälfte der Zeit bei Jugendlichen, die andere Hälfte bei Erwachsenen. Das Ziel ist aber immer, dass kein Mensch in dieser Welt jemals das Gefühl haben soll, ich bin ein Fehler. Kein Mensch soll das Gefühl haben, ich kann meinen Weg nicht gehen. Das geht aber nur, wenn du die Leute selber fit dafür machst, eben Jugendliche oder Menschen, die ihren Weg gehen wollen. Aber auf der anderen Seite eben auch die ganzen Firmen, die Politik, die Eltern, die Schule, die ganzen Bildungseinrichtungen endlich dafür sensibilisierst, dass die verstehen, was wirklich ihre Aufgabe ist. Und das mache ich halt an allen Fronten. Und das ist so etwas, würde ich sagen, ich habe irgendwann in meinem Leben gecheckt, warum ich geboren worden bin. Und seitdem ich das gecheckt habe, warum ich geboren worden bin, macht es mir unfassbar Spaß, anderen Leuten zu zeigen, warum sie geboren worden sind. Weil dann ist das Leben einfach geiler.
Ja, und wie sieht bei so einem vielbeschäftigten Mann wie dir eigentlich der Alltag aus?
Also das Ding ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünschte, ich hätte einen Alltag. Weil ein Alltag ist extrem cool, weil du dich dann endlich mal fallen lassen kannst. Weil du nicht ständig alles neu denken musst, sondern du kannst dich endlich entspannen. Ich kenne so viele Leute, die sagen, oh Gott, Alltag ist so schlimm. Ich denke mir, nein, eigentlich willst du ein Leben haben, wo du in deinem Alltag entspannen kannst, weil das Leben ist selber eh sehr, sehr wild. Und die beste Kombination ist, einen klassischen Alltag zu haben, aber auch Dinge zu haben, die dich immer wieder überraschen. Aber mein Alltag beginnt wirklich so, muss ich sagen, dass ich in der Früh aufstehe, meistens um 6:30 herum, weil dann meistens dann auch meine Tochter schon aufwacht. Und dann die ersten so 1-2 Stunden, so zwischen 6 und 8 in der Früh, geht's nur um sie. Also für den Kindergarten Essen herrichten, gemeinsam spielen. Heute hat meine Frau alles hergerichtet für den Kindergarten und ich habe mit ihr Dinosaurier gespielt. Das heißt, sie ist weggerannt von mir und ich bin als Dinosaurier hinterhergelaufen. Ja, leider in Unterhosen zu Hause. Das heißt, ganz klassischer Vormittag. Dann, aber am Vorabend schaue ich mir oft schon an, wie schaut mein Tag am nächsten Tag aus. Das heißt, heute habe ich gewusst, ich habe den Termin mit euch. Und ich weiß, dass ich heute um 12 Uhr ins Auto steige und dann fahre ich nach Graz, weil ich einen Vortrag habe, den ziemlich großen.
Okay.
Und dann bereite ich mich halt schon mental darauf vor. Das heißt, mein eigentlicher Tag beginnt schon am Vortag, indem ich mich am Abend im Kopf mental darauf vorbereite. Das heißt, gestern Abend habe ich mich hingesetzt, habe mir den Vortrag nochmal angeschaut, habe ihn überarbeitet, habe den Feinschliff gemacht, dann habe ich mir noch, und dann immer bevor ich schlafen gehe, schaue ich mir mindestens noch eine Sache an, die mich inspiriert. Es gibt zum Beispiel einen Typen, der heißt Felix Lobrecht, das ist ein ziemlich cooler Comedian aus Deutschland. Von dem ziehe ich mir dann manchmal Sachen rein bei seinem Podcast. Oder da gibt es einen Guru, der heißt Satguru aus Indien, ein extrem weiser Typ. Von dem ziehe ich mir gerne Sachen rein. Das heißt, ich mache vorm Schlafengehen immer noch eine Sache, die mir einfach gut tut. Dann gehe ich ins Bett, ich schlafe unfassbar gerne. Und dann am nächsten, und was ich auch noch mache, das habe ich gelernt, ist, ich lege mir am Vorabend all die Klamotten schon raus für den nächsten Tag. Das heißt, ich lege alles schon raus für den nächsten Tag, damit, wenn ich in der Früh aufwache, ich mich auf das nicht mehr konzentrieren muss. Okay. Dann mache ich in der Früh auf, ich meine Tochter spielen, dann gibt es meistens 2 Gläser Wasser, einen Kaffee und so, also ziemlich chillig. Und heute war mein Alltag so, die Kleine ist im Kindergarten, ich habe meine Frau ins Büro gefahren, so mit dem Auto, bin jetzt hergekommen zu euch, habe mich hergesetzt. Und dann ist mein Alltag einfach so, je nachdem, welche Aufträge ich habe, kümmere ich mich um diese Dinge. Aber jetzt, bevor ich zum Beispiel zum Vortrag noch fahre, habe ich jetzt dann gegen 10 Uhr noch ein Meeting im Team intern zum Thema Social Media. Das heißt, ich habe auch ein eigenes Team, das sich um unfassbar vieles kümmert, sonst könnte ich meinen Job gar nicht machen. Und es ist immer wichtig, unter der Woche auch mein Team zu treffen, so mit denen Dinge einfach auszumachen und so. Und einen Alltag so gesehen gibt es gar nicht. Was es schon gibt, was fix ist in der Woche, ist, dass ich halt meine Tochter regelmäßig vom Kindergarten abhole. Das heißt, gestern waren wir im Zoo zum Beispiel, habe ich sie um 3 abgeholt, sind wir in den Zoo gefahren, morgen will sie wieder im Zoo, morgen will sie die Flamingos sehen. So. Das heißt, der morgige Alltag steht schon fix.
Den ersten Stellenwert.
So. Also, ich sag mal so, ich habe so viele Menschen kennengelernt, die es in ihrem Leben bereuen, dass sie nicht da waren. Ja. Und sagen, keine Ahnung, die ersten 3 Jahre habe ich gar nicht mitbekommen, wie mein Kind heranwächst. Und wenn ich draußen unterwegs bin und Menschen helfen möchte, ihren eigenen Weg zu gehen, und ich würde nicht selber die Rolle des Vaters einnehmen, so gut ich kann, würde ich mich selber belügen. Ja. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt schon, dass ich die nächsten paar Monate ein paar Termine habe, wo ich teilweise 2 Nächte auswärts bin oder 3 Nächte. Also wirklich die Ausnahme. Mhm. Und die Dinge, die passieren, die sind urcool. Warum ich dort sein darf. Eines ist in Barcelona für ein Unternehmen. Urgeil. Auf der anderen Seite hasse ich es aber, weil ich nicht zu Hause bin. Deshalb versuche ich dann die Wochenenden oder andere Phasen komplett so zu framen, dass ich da bin. Und meine Frau zum Beispiel hat schon gesagt, dass sie Ende Juni wieder mal, will sie, glaube ich, nach Portugal surfen gehen mit Freunden, so 4-5 Tage. Wow, ich habe zu ihr gesagt, wenn sie will, kann sie eine ganze Woche bleiben. Und sowas machen wir auch immer wieder. Das heißt, jeder von uns hat dann immer wieder Zeit für sich selbst mit Kumpels und Freunden. Und der andere übernimmt dann das Kind auch längere Tage. Und so wollen wir einen Ausgleich in unserem Leben haben, damit einfach niemand zu kurz kommt und unsere Tochter nicht das Gefühl hat, dass wir wegen ihr auf unser Leben verzichten.
Eine Frage zu Ihrem Team. Wie wir auf Instagram und Facebook gesehen haben, haben Sie etwas sehr Großes geplant in den letzten Monaten, was wir mitbekommen haben?
Ja.
Können Sie uns da ein bisschen was verraten?
Also ich sag mal so. Wenn ich an meine Schulzeit denke, gab es urviele Dinge, die waren super. Die waren wirklich cool. Ja, ich hatte teilweise ab und zu Freunde, die waren super. Ich hatte Lehrer und Lernende, die haben wirklich an mich geglaubt. Ja, es gab auch andere, waren genau das Gegenteil. Aber es gab genau Dinge, die cool waren. Und dann habe ich später auch fertig studiert. Ich habe ein Studium gemacht im Bereich der Informatik. Und ich habe dann auch später die Schule nachgeholt, habe mit Auszeichnung maturiert, habe mein Studium gemacht in der Mindeststudienzeit. Und dann kommst du aber in diese Welt hinaus und du merkst, dass du aber fürs echte Leben nicht die richtigen Dinge gelernt hast. Mhm. Das heißt, ihr habt es in den letzten 2 Jahren gesehen, während der Pandemie zum Beispiel, dass die erwachsenen Menschen die Nerven weggeschmissen haben. Mhm. Du merkst, dass jetzt aktuell, es wird auf der Welt nur gestritten. Das heißt, wenn wir uns die Welt aktuell ansehen, wir haben zwar unfassbar geile Technologien, wir können jetzt gerade über Zoom dieses Interview aufnehmen, wir können trotz einer Pandemie uns begegnen. Ja. Die sind unfassbar, aber die Menschen sind viel zu impulsiv. Die Menschen haben nicht gelernt, mit dieser Welt umzugehen. Und die Erwachsenen, die sich gerne einreden, dass sie erwachsen sind, schmeißen die Nerven weg, wenn irgendwas passiert. Das heißt, Zusammenhalt haben wir in der Welt leider nur, wenn etwas Schlimmes passiert. Also als Corona-Krise begonnen hat, beim ersten Lockdown, wo alle dachten, wir werden jetzt alle sterben, haben alle zusammengehalten. Als alle gewusst haben, ist nicht so schlimm, hat wieder jeder sein eigenes Süppchen gekocht.
Ja.
So. Und ich habe gemerkt, dass es Dinge gibt, die du in dieser Welt brauchst, um deinen Weg zu gehen. Und ich habe seit über 10 Jahren, wenn ich etwas kann, ist es, ich habe eine Idee und ich setze sie um und es funktioniert. Egal welche Firma ich gründe, egal wen ich treffen möchte, egal was ich sein will. Ich habe mittlerweile herausgefunden, wie man so ein gelungenes Leben lebt. Und ich habe es in den letzten Jahren tausenden Menschen beigebracht. Und Firmen holen mich sehr oft, damit ich ihnen gerade in Krisenzeiten beibringe, was ist zu tun, um in dieser Welt trotzdem gut weiterzumachen. So. Das heißt, es gibt urviele Dinge, wo du einfach merkst, das hat uns nie jemand beigebracht. Und mein Ziel ist es in der Welt, dass ich Menschen dabei begleite, dass sie ihren Weg gehen können. Nur ich kann mich nicht vierteilen. Das geht nicht. Ja, ich bin komplett ausgebucht. Und mir geht es darum, dafür zu sorgen, dass ich einen Ort baue, wo du all das lernst, was dir die Schule und auch die besten Unis fürs echte Leben nie beigebracht haben. Das ist ein unfassbar komplexes Unterfangen. Das ist unfassbar aufwendig. Und an der Idee arbeiten wir. Und es nähert sich langsam dem Ende, dass es fertig ist. Und das ist halt geil, ja, weil du es halt schon richtig greifen kannst. Ich kann nicht sagen, was es genau ist, wie es ist und pipapo. Aber es ist genau das, die Sache, wo ich sage, als ich so, also quasi egal, ob ich jetzt weiß nicht, damals 17 war oder 27 war oder 30 war, genau das hätte ich gebraucht.
Okay.
Nicht, um es einfach im Leben zu haben und schneller meine Träume, Wünsche und Ziele in dieser Welt auch umzusetzen. Ja? Weil du merkst, dass die Menschen keine Ahnung haben, wie man Leben lebt, sondern sie stolpern irgendwie von Krise in Krise, die Leute schmeißen die Nerven weg. Wenn die meisten Leute haben Ideen und Träume und sie setzen es nie um und bereuen dann ihr ganzes Leben. Weil du dir denkst, also dafür bist du nicht geboren, damit du am Ende dann sagst, hätte ich doch nur gemacht.
Ja.
Ja? Und ich bin auch in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen. Ich hatte nichts, nichts. Ja, mein Vater ist früh verstorben. Ich hatte, ja, also ich hatte auch nicht das richtige Umfeld und nicht das richtige Geld und nicht die richtigen Möglichkeiten. Also mir kann keiner sagen, ach, du hast das ja leicht gehabt, deshalb bist du deinen Weg gegangen. Sondern ich hatte genau all die Dinge nicht, die aber jeder in Österreich zum Beispiel hat, ja, wenn er hier geboren wird. Und trotzdem habe ich es geschafft, meinen Weg zu gehen und es ist keine Hexerei. Ja, es gibt nur ein Toolset, eine Art Werkzeugkoffer, den du in deinem Leben brauchst. Und wenn du damit zu tun hast, dann, und dich damit auseinandersetzt, dann stehen die Chancen zu 99%, dass du es auch hinkriegst. Naja, und an dem arbeiten wir gerade unter Hochdruck. Ja. Aber das ist halt alles im Hintergrund. Das sehen die halt die Leute alle nicht.
Ja. Ja. Und du hast ja davor jetzt erwähnt, dass du eine schlimme, unter Anführungszeichen, schlimmere Hintergrundstory so hast und so Flüchtlingsheim. Und was ist deine Meinung zu Feminismus und hat die Einstellung zum Feminismus etwas mit dem Hintergrund zu tun, also auch der Bildungsstand oder so?
Also ich kann nur sagen, indem ich Flüchtling war und in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen bin und halt der Ausländer war bei uns in der Klasse, war ich sehr früh damit konfrontiert, was es bedeutet, wenn du zu einer offiziellen Minderheit gehörst. Mhm. Mit Minderheit meine ich jetzt nicht von der Personenanzahl, sondern wie man dich sieht. Ja, also über Ausländer, Flüchtlinge, ist schlecht geredet worden. Und wenn du dir die Geschichte unserer Welt ansiehst und vor allem der Wirtschaft, waren Frauen nie ein großartiges Thema. Das war immer ein Männerding. Ja, Wirtschaft brauchst du Ellbogen, musst dich durchsetzen. Die echten Macher, wenn man eine Frau was machen wollte, hat man gesagt, die muss ihren Mann stehen. So, jetzt sehen wir, wo das hingekommen ist. Die ganzen Kriege, die irgendwo angefangen werden, werden von Männern angefangen. Das Ganze, der Kapitalismus ist nicht schlecht, aber wie er gelebt wird, dieses Ellbogenmäßige, dieses ich bin der Stärkere, ich habe die größere Yacht als der andere, das ist ein Männerding. Ja, so. Männer haben unfassbar coole Talente, können unfassbar viel. Ich sehe es ja selbst. Allerdings, du kannst nicht die Hälfte der Weltbevölkerung, und Frauen sind die Hälfte der Weltbevölkerung, kannst du nicht aus der Welt weggeben. Und früher hat sich der körperlich Stärkere durchgesetzt, okay, über den Blödsinn sind wir Gott sei Dank hinweg in vielen Bereichen des Lebens. Und wir merken, und das zeigt auch die Forschung, dass bei unfassbar vielen Dingen, wenn es um Kollaboration geht, dann auch Frauen ganz andere Zugänge haben. Und ich glaube, und das wünsche ich mir für mich selbst, in dieser Welt darf niemand das Gefühl haben, ich darf nicht am Tisch der Entscheidungen sitzen. Mhm. Und ich kann schon eines sagen, wir leben gerade in, also das Interview wird gerade 2022 aufgenommen, ja, und wir merken, dass es zwei Dinge gibt, die wir in den letzten Jahrzehnten mit Füßen getreten haben, aber die die Zukunft unseres Lebens ausmachen, nämlich die Dinge, die Leben schenken, nämlich die Mutter Erde und die Frau.
Ja.
Und ich bin aufgewachsen in einem Haushalt, wo Gleichberechtigung war. Ja, wir waren eine persische Familie, aber es war von immer Gleichberechtigung. Ja, meine Mutter war zuerst die Chefin, wenn man so möchte. Nach der Scheidung meiner Eltern hat sie zum Beispiel, ja, ich bin in Simmering aufgewachsen, in Wien, in einem Arbeiterbezirk und ich habe Fußball gespielt und dann kommst du nach Hause als Jugendlicher und sagst irgendeinen blöden Spruch über Frauen. Sagst, ah, die Weiber im Alter von 15 Jahren.
Mhm.
Weil das alle dort so sagen. Meine Mutter hat immer gesagt, stopp. Du bist von einer Mutter geboren worden, von einer Frau. Wenn du noch einmal so redest, ja, die Konsequenzen willst du gar nicht spüren. Und so bin ich aufgewachsen. Das heißt, für mich war in meiner Sprache, bin ich schon dahin trainiert worden, dass ich sehr weise rede und meinen Worten bewusst bin. Auch nicht spaßhalber, dass das Kind sagt. Ja. Und dann bist du herangewachsen und ich bin halt aufgewachsen, also erzogen worden von einer alleinerziehenden Mutter de facto, weil mein Vater leider psychisch krank war. Und dann kommst du in diese Welt, hast eine Tochter und denkst dir so, hey, das ist eine Frechheit, was da in der Welt gerade abgeht. Ja, also so, wie es jetzt aktuell in der Welt abgeht, das geht gar nicht. Und es mag daran liegen, dass ich selber zu einer Minderheit gehört habe und deshalb mehr Empathie habe, weil ich bin auch jemand, wenn ich irgendwo hingehe, ich stehe immer auf der Seite der Jugendlichen, weil die Jugendlichen in der Welt als Minderheit behandelt werden, auch wenn jeder sagt, die Jugend ist die Zukunft, kein Mensch handelt so in der Politik. Ich stehe immer auf der Seite der Menschen, die eine körperliche oder geistige Behinderung haben. Ich stehe immer auf der Seite der Schwächeren, immer. Ja, ich werde mich niemals mit den Eliten da draußen solidarisieren, die herumlaufen und sich einbilden, sie haben das Wissen gepachtet. Und das ist definitiv deshalb so, wegen meiner Jugend. Also hundertprozentig, ja. Das ist definitiv wegen meinem Background. Sonst könnte ich gar nicht spüren, was es wirklich bedeutet, mit dem Rücken zur Wand zu stehen und um seine Stimme kämpfen zu müssen, ja.
Und wie du schon ein Pulli jetzt trägst, hast du mehr von diesen T-Shirts oder ist das dein einziges oder
wäschst du das nur sehr oft oder?
Nein, also ich habe gemerkt, ich mache im Jahr so circa irgendwas zwischen 150 und 180 Vorträgen. Also vor 2 Jahren, also kurz vor Corona, im Jahr vor Corona waren es 186 Vorträge, die ich hatte.
Boah.
Und wir wissen aber, dass Frauen auf der Bühne oder bei Diskussionen komplett unterrepräsentiert sind. Es gibt 2 Gründe. Das eine ist, dass sich die Veranstalter und Veranstalterinnen oft keine Mühe geben. Also die suchen zwar Frauen und geben viel zu früh auf und sagen, es gibt keine Frauen. Und das andere ist, muss man auch sagen, habe ich selber entdeckt, wenn du eine Frau bittest oder fragst, willst du auf die Bühne, willst du eine Führungsrolle übernehmen, 99% der Frauen sagen, nein, ich bin noch nicht so weit. Ich könnte mich blamieren. Nein, das geht nicht. Also die sehen tausende Probleme. Ein Mann sagt sofort, ja, passt schon, mache ich. Dem ist das wurscht. Wirklich. Also Männer haben da so einen, entschuldigt den Ausdruck, scheiß drauf, das machen wir schon. und ich sage das deshalb, weil ich wette, dass ihr in eurem Freundeskreis auch mal so redet. Und bei Frauen merkst du, sie machen sich viel mehr Gedanken. So, aber diese extra Zeit zu investieren und zu sagen, hey, trotzdem, du bist ein Vorbild für viele, du bist fachlich top, mach das, komm auf die Bühne. Wir sind noch nicht dort. Und ich habe mir gedacht, wenn ich auf einer Bühne stehe, habe ich die Chance, die Leute hören mir eine Stunde lang zu. Wenn ich mir jetzt auf die Bühne stehe und sage, Frauenrechte, 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 kann es sein, dass die meisten im Publikum, die Männer zum Beispiel, dann oft sagen, ach Gott, das ist jetzt einer, der herumkreischt und dann hören sie mir gar nicht zu. Ja. Ich habe auf der Bühne eine geile Show abliefert, gutes Wissen rüberbringt, die einfach checken, okay, der Typ ist Experte in seinem Bereich in der Arbeitswelt, der hat geile Bücher geschrieben, hat geile Firmen aufgebaut, aber auf meiner Brust steht die ganze Zeit Feminist oder Female Future Force oder auf meiner Folie, steht das auf der ersten Folie und auf der letzten Folie zum Beispiel, dann merkst du, dass dir alle irgendwann zu mir kommen und sagen, warum haben sie das Shirt an zum Beispiel oder warum haben sie das auf der Folie?
Ja.
Dann sage ich, ich trage das deshalb oder mache es deshalb, gebe es deshalb auf meine Folien, weil sich sonst keiner darum gekümmert hat, hier oben Frauen stehen zu haben. Deshalb versuche ich, die Frauenquote zu heben. Und ich habe mir nicht ausgesucht, als Mann geboren zu sein. Ich finde es cool, als Mann geboren zu sein. Aber ich finde, dass das Thema Feminismus ist halt kein Frauenthema, das ist in erster Linie ein Männerthema, weil die müssen auch Platz machen. Ja? Wenn du als Mann geboren worden bist, weißt du gar nicht, was es bedeutet, wenn man dir nicht zuhört. Ja? Also ganz blödes Beispiel. Ich habe immer noch in Europa oder in Österreich oder Deutschland echte Probleme, weil ich so ausschaue, wie ich ausschaue. Ich habe einen Vollbart. Ja. Mein Name ist Ali Malocci. Ich bin in Teheran geboren. Die Hälfte aller Grenzbeamten immer, denen ist egal, ob ich die österreichische Staatsbürgerschaft habe. Die sehen sich meinen Reisepass an und schauen mich irgendwie komisch an bei jeder Einreise. Wäre ich aber jetzt eine Frau mit Kopftuch, weil ich eins tragen möchte und ich würde auch aus dem Ausland kommen, ich hätte es 1000-mal schwerer. Als ich, der Ali, der zumindest irgendwie, keine Ahnung, so sieht, als würde jemanden auffressen, ja, wenn er mal kommt. Und deshalb ist es mir extrem wichtig, dass ich mit all meinen Möglichkeiten darauf hinweise, aber, und das ist jetzt auch wichtig, das ist der größte Trick des Lebens. Wenn du willst, dass Veränderung stattfindet,
ja,
Zwei Methoden. Das eine ist, du bist laut. Das heißt, so wie zum Beispiel die ganzen Demos auf der Straße, Fridays for Future, super Geschichte. Und dann gibt es aber noch einen zweiten Part. Das eine ist, dass du laut sein musst. Das andere ist, dass du das Thema verpacken musst in eine Art Lifestyle. Das heißt, wenn ich diese Pullis anziehe oder das T-Shirts, schaut es erstens cool aus, die Leute finden das lässig und du merkst plötzlich, dass Männer zu mir kommen und sagen, hey, der schaut voll geil aus. Und ich habe dich jetzt auf Social Media ein bisschen beobachtet. Und seit ich dieses auf Social Media beobachte, merke ich, ich will auch mehr für mein Kind da sein. Ich habe jetzt von 40 Stunden runter reduziert auf 30 Stunden zum Beispiel, arbeite nur 4 Tage die Woche, damit ich für meine Tochter da bin, und so ein Shirt kaufe ich mir jetzt auch. Und wenn der das plötzlich anzieht und so lebt plötzlich, wird er plötzlich ein Vorbild für seine Freunde. Mhm. Und deshalb mache ich immer das, weil ich mir bewusst bin, dass, und das weiß auch die Gehirnforschung, der Großteil der Informationen, die wir Menschen verarbeiten, passiert durch die Augen, durch Bilder. Und ich versuche halt diese Bilder für Menschen zu bauen.
Okay. Du hast ja noch ein Buch geschrieben, das ist Entdecke dein Wofür. Was ist dein Wofür?
Mein Wofür ist, dass ich daran arbeite, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, egal wer wir sind und woher wir kommen, den eigenen Weg zu entdecken und auch diesen Weg zu gehen.
Okay.
Es ist mir unfassbar wichtig, dass die Menschen ihren inneren Ruf finden. Und meine Aufgabe ist es, Menschen dazu zu bringen, ihren inneren Ruf zu entdecken und den auch umzusetzen, zum Wohle der Welt.
Okay. Ja, und du redest aus, also deine Tochter, man merkt, sie ist eins der wichtigsten Dinge in deiner Welt. Mhm. Und sie ist ja jetzt 3 geworden, also ich glaube, sie ist jetzt langsam Kindergartenalter.
Schon seit einem Jahr.
Ja, und wir sind ja in diesem Bereich tätig, also Elementarpädagogik.
Mhm.
Und unser Stellenwert ist, dass von Anfang an es um alles geht. Und dass wir sind auch überzeugt, dass Kinder kompetente Individuen sind und von Anfang an das Recht haben auf Bildung und dass halt ihre Individualität gefördert wird. Und deswegen, was ist eigentlich so deine Meinung dazu, wenn man so sagt, ja, Bildung fängt im Kindergarten an, weil viele sind das leider nicht der Meinung, viele sagen, ja, erst in der Schule.
Mhm.
Und ja.
Also die Leute, die sagen, Bildung beginnt in der Schule, die haben ihr eigenes Leben nicht im Griff.
Mhm.
Ganz einfach. Es gibt 2 Dinge, die für unser Gehirn das Schwierigste sind beim Lernen. Das Komplexeste. Es gibt 2 Dinge, 2 Fähigkeiten. Wenn du die einmal gemeistert hast, weißt du, dass du bis zu deinem Tod nichts mehr Komplexeres zum Lernen hast. Das erste ist die Muttersprache oder die erste erlernte Sprache.
Ja.
Egal, ob das Kind in China geboren ist oder in Österreich oder in Frankreich oder in den USA, jedes Kind hat die Sprache gelernt. Warum? Weil die Eltern von Tag 1 mit dem Kind gelernt haben. Sie haben mit dem Kind gesprochen, haben sich gefreut, wenn das Kind Papa, Mama, Gaga, Gugu gesagt hat. Die haben ständig vorgelebt, wie man redet, haben mit dem Kind geredet. Wenn das Kind etwas gesagt hat, haben sie zurückgeantwortet, haben aber immer spielerisch, das heißt, so wie Lernen eigentlich funktioniert, spielerisch, mit Neugierde,
mit Spaß,
mit Freude und mit Zutrauen. Das heißt, das sind alle Elemente, wo die Lernforschung und die Gehirnforschung sagt, so lernt man. Und von Tag 1 nach der Geburt, sogar davor, als das Kind noch im Bauch ist, redet man mit dem Kind und baut Beziehung auf. Und Beziehung ist immer die Grundlage für Lernen. Ohne Beziehungsarbeit funktioniert kein Lernen. Geht einfach nicht. Ja? Das heißt, es beginnt schon im Mutterleib. Und dadurch lernst du dann plötzlich die Sprache am Anfang aus dem Nichts heraus, obwohl es das Schwierigste auf der Welt ist, und redest plötzlich eine Sprache im richtigen Dialekt, obwohl du noch nie ein Vokabelheft gesehen hast und keine Prüfung hast machen müssen. Es kann sein, dass du dann 10 Jahre später denkst, du bist in Sprachen nicht gut, weil dir irgendjemand erzählt, du kannst das nicht, du bist in Englisch nicht gut, oder der Lehrer oder die Lehrerin hat nicht die Fähigkeit, es dir so beizubringen, wie du es benötigst. Oder es interessiert dich einfach zu dem Zeitpunkt nicht, aber du redest dir ein, ich bin nicht gut im Sprachenlernen, obwohl du es schon gemeistert hast. Und das zweitschwierigste für unser Gehirn ist der aufrechte Gang. Der aufrechte Gang ist das kontrollierte Nicht-Hinfallen, ja, und das wird auch erlernt. Und ein Kind, das gehen lernt, fällt am Tag 30 bis 40 Mal auf die Schnauze, es tut weh,
ja.
Aber kein Kind hat je aufgegeben.
Ja.
Und ein Kind, beim jedes Mal hinfallen, macht ein Kind einen Fehler. Aber, und jetzt kommt's, wieder, das ist richtiges Lernen, weil die Eltern sagen nicht, du hast einen Fehler gemacht, sondern die Eltern sagen, super, das schaffst du und traust dem Kind zu und leben es dem Kind vor, wie man aufrecht geht. Und dann plötzlich innerhalb von kurzer Zeit beginnt dieses Kind, es wirklich zu schaffen, auszubalancieren, weil es bis dahin hunderte Male hingefallen ist und jedes Mal gelernt hat, wie funktioniert es nicht, um es dann besser zu machen. Und ich habe noch nie in Österreich ein Kind erlebt, das zu den Eltern sagt, Mama, Papa, ich habe heute 40 Mal versucht, gehen zu lernen, das wird nichts mehr.
Ja.
Kann ich nicht. Ich bin zu blöd dafür. Sogar die Leute, die im Rollstuhl sitzen, und ich habe Freunde, die sitzen im Rollstuhl, wenn du mit deren Eltern sprichst, sagen sie, ja, die haben es genauso versucht. Die wussten ja nicht, dass es vielleicht körperlich nicht geht, aber die haben genauso gekämpft, das zu machen. Das heißt, wir Menschen haben bewiesen seit unserer Geburt, dass wir, wenn wir richtig behandelt werden, alles lernen können, auch die komplexesten Dinge ohne Unterricht. Das heißt, Bildung ist nicht Unterricht. Bildung ist Beziehungsarbeit mit anderen Menschen. Deshalb ist Elementarpädagogik die Grundlage für eine starke Gesellschaft. Weil das ist so, als würdest du einen Baum einpflanzen und sagen, okay, erst wenn der Baum 2 Meter hoch ist, dann kümmern wir uns drum. Aber wenn die Wurzeln kaputt sind, der Samen der falsche ist, die Nährstoffe nicht gut sind, kannst du einen Baum im Außen bei den Ästen.
Wenn der Grundstock nicht passt, wird es.
Genau, so. Und in den ganzen skandinavischen Ländern investiert man bei der Elementarpädagogik viel mehr als bei uns. Und bei uns glaubt man, du musst in der Uni am meisten investieren, obwohl die Leute dort schon komplett kaputt sind mental. Mhm. Deshalb fließt das Geld in ein Bildungssystem auch nicht an die richtigen Orte, sondern es verpufft. Und das Problem ist, dass die Leute, die die Entscheidungen treffen, leider keine Ahnung haben von Bildung. Wirklich nicht. Ja. Also ich bin in vielen Gremien gesessen in der Politik und ich bin aus allen wieder rausgegangen, weil ich gesagt habe, ihr schaut nicht dorthin, wo Bildung die Wurzeln hat, nämlich in der Elementarpädagogik, sondern ihr schaut nur dorthin, wo es gut ausschaut. Mhm. Und das ist ein Riesenproblem, das wir haben. Deshalb ist so ein Kindergarten das grundlegend Wichtigste für meine Tochter, weil es den Grundstock dafür stellt, auch ob sie Selbstvertrauen hat oder nicht, ob sie eine starke Person wird. Und starke Kindergärten, ja, starke Pädagogen und Pädagoginnen führen zu starken Kindern und starke Kinder werden starke Erwachsene und das wird eine starke Gesellschaft. Ja. Und haben wir aktuell nicht eine starke Gesellschaft, ja.
Deswegen von Anfang an alles geben.
Alles. Also von Anfang, das ist wirklich mit Abstand das unfassbar Wichtigste, ja.
Ja,
das muss man schon sagen.
Wir haben jetzt noch zum Schluss von unserem Podcast so ein Spiel, unter Anführungszeichen, für Sie. Und zwar, Sie sind ja sehr schlagfertig, wie wir jetzt gemerkt haben auch schon. Und wir geben Ihnen jetzt 2 Begriffe.
Und ich soll was machen?
Und Sie müssen einfach nur sagen, welches Sie davon wählen würden. Mit einer kurzen, knappen Antwort.
Passt. Also ihr sagt, keine Ahnung, Hund oder Katze, und ich sage Hund.
Ja, genau.
So, passt, gehen wir es an.
Okay. Digital oder analog?
Analog.
Und warum?
Weil das Digitale ist sowieso da in der Welt. Nur unser Gehirn und wir Menschen sind nicht fürs Digitale gemacht, sondern wir sind dafür gemacht, dass wir das Digitale nutzen als Informationsquelle, aber nicht, dass wir unser Leben darin leben, weil wir haben so eine schiere Flut an Überinformationen in der digitalen Welt, dass wir uns nicht dagegen wehren können. Unser Gehirn ist darauf programmiert, aus der Steinzeit schon, de facto, dass wir auf Gefahren reagieren, dass wir auf neue Signale reagieren. Wenn du analog etwas machst, du liest ein Buch, zum Beispiel analog, kann währenddessen nicht irgendwas aufpoppen neben dir. Ja. Wenn du aber ein Kindle hast oder ein iPad hast, poppt ständig was auf. Wenn du etwas mit der Hand schreibst auf einen Zettel, dann bist du voll im Moment da und du schreibst mit deiner Hand. Wenn du es aber am Handy jemanden tippst, kann sein, dass du dann später in der App 20 andere Nachrichten kontrollierst, obwohl da nichts ist. Ich liebe die digitale Welt, aber die Menschen, die das Analoge nicht im Griff haben in ihrem Leben, sondern alles digital machen, du merkst, die haben Probleme, sich zu konzentrieren. Die sind viel anfälliger für das Depressive, die werden viel schneller depressiv, das sind Leute, die viel länger am Handy hängen, obwohl sie dort keinen Mehrwert mehr bekommen. Also die hängen dann 4 bis 8 Stunden Screentime, aber de facto waren davon vielleicht nur eine halbe Stunde wirklich sinnvoll.
Okay,
ja. Ja, und das ist wichtig, das zu verstehen, ja.
Mach du die nächste Folge. Würdest du lieber für immer ein Feminist sein oder für immer eine Frau?
Für immer ein Feminist.
Und warum?
Weil ich mich ehrlich gesagt bei mir selber wohlfühle. Und ich glaube, wie soll ich sagen, also ich kenne mich mittlerweile schon seit 40 Jahren. Keine Ahnung, wie es jetzt plötzlich anders wäre. Ich glaube, ich mache meinen Job ziemlich schon. Und ich muss sagen, als Mann Feminist zu sein, kann ich in Männerkreisen mehr bewirken als eine Frau.
Ja, stimmt, genau. Ja. Und für immer die Gedanken von anderen sehen oder die eigenen Gedanken immer offenbaren müssen?
Die Gedanken anderer sehen.
Und warum?
Weil es, glaube ich, das Leben leichter macht. Weil es zu weniger Missverständnissen führt.
Okay.
Ja.
Herzlichen Dank für das Interview und das Gespräch.
Sehr,
sehr
gerne.
Dankeschön. Wir haben sehr viel gelernt in diesen 30 Minuten oder ich glaube ein bisschen mehr ist es worden.
Danke vielmals.
Schönen Tag noch. Ciao.
Und warum?
Weil es von Anfang an um alles geht.